ein unglaubliches Ding, das, also würde man dem Schiele, wenn man, man ist direkt verwundert, dass so ein Blick in die Zukunft passieren kann.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Eine Neuigkeit steht an. Wir haben unseren Plan, wir haben einen Plan, den wir schon relativ lange mit uns herumgetragen haben, in die Tat umgesetzt. Und zwar eine unserer Ausstellungsbesprechungen einmal vor Publikum abzuhalten, live. Wir haben das gemacht am 16. Mai 2025 in der Akademiestraße. Gemeinsam mit meinem Vater haben wir über eine Ausstellung gesprochen, die im Leopold-Museum stattfindet. Der späte Egon Schiele wird dort thematisiert und ja, es kam, wie es kommen musste. Es war sehr schön, den Menschen hat es gefallen und wir werden es auf jeden Fall wieder machen. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt einmal viel Spaß mit unserem ersten Live-Podcast.
Also das Ganze ist eine Weltpremiere, Kunst und Schnittlauch mit Ausgesprochen Kunst. Aber heute geht es jetzt nicht um allgemeine Themen, sondern es geht um ein ganz spezielles Thema, und zwar um eine Ausstellung. Und ja, herzlich willkommen bei, was soll ich jetzt sagen, Ausgesprochen Kunst.
Und Kunst und Schnittlauch.
Und Kunst und Schnittlauch, dem Live-Podcast. Und ich würde ganz gerne mit einer Frage starten, ob es deiner Meinung nach im Falle des Egon Schiele, der ja jetzt 10 Jahre Werk hat, ob man da von einem Frühwerk und einem Spätwerk reden kann, in dieser kurzen Zeitspanne.
Naja, unbedingt. Ich würde sogar die 10 Jahre verkürzen auf 8 bis 9 Jahre, weil bis zum Jahr 1909 war er noch sehr vom Jugendstil beeinflusst und wirklich typisch und signifikant Schiele ist er halt, glaube ich, im Herbst 1909 geworden. Mhm. Daher kann man von nicht einmal 10 Jahren, nämlich 9 Jahren Werk sprechen. Und da gibt es natürlich schon verschiedene Epochen. Beim Schiele ist es so, der Leopold hat das sogar bis auf Monate aufgliedern können. Ne? Der hat gesagt, am 14. August 1915 hat er das gemacht und dann hat sich der Stil wieder geändert. Mhm. Also ist ein bisschen übertrieben, aber das kann man schon beim Schiele. Mhm. Ne?
Also das Leopold-Museum und die beiden Kuratorinnen, zum einen ist das die Jane Carlier
und die Kerstin Jesse, ja,
die haben auf jeden Fall die Notwendigkeit gesehen, dem späten Schiele jetzt einmal viel Raum zu geben im Leopold-Museum mit einer eigenen Ausstellung, obwohl man sagen muss, es sind ja auch ein paar frühe Werke, haben sich damit hineingeschummelt.
Ja, ich glaube, das mit dem, wir haben es das letzte Mal schon angekündigt, dass wir versuchen wollen, ein bisschen Vorurteil abzubauen. Die Ausstellung alleine, dass sie so stattfindet, ist schon der Versuch, ein Vorurteil abzubauen. Das hat damit zu tun, dass die Rezeption von Kunst ja immer von Zeiten und Läuften und von Menschen und Schicksalen abhängt. Und das ist auch das Schöne an der Kunstgeschichte, dass ja mit jeder halberten Generation der Blickwinkel ein anderer wird. Ich bin zum Beispiel sozialisiert worden, kunsthistorisch sozialisiert worden in den 70er, 80er Jahren, und da gab es eben unter Anführungszeichen, ihr wisst nicht einmal Vorurteile nennen, sondern Urteile wie nur der frühe Kokoschka ist interessant oder nur der frühere Schiele ist wirklich gut. Das sind Urteile, die in der Zeit vielleicht gestimmt haben, die aber über einen längeren Zeitraum dann durchaus eine Korrektur verlangen. Denn wie man jetzt sieht, und ich habe jetzt hätte mindestens fünf Argumente zu sagen, warum auch der späte Schiele gut ist. Mhm. Und daher ist so eine Ausstellung nicht nur normales Museumsarbeit, sondern auch wichtig und notwendig, und ich glaube, jeder bedeutende Künstler kann in jeder Generation 2 bis 3 Mal wirklich gezeigt werden, mhm, und es werden sich neue Aspekte finden.
Mhm. Ja, ich finde auch, die Ausstellung macht Sinn, ist in sich geschlossen, logisch.
Ja.
Sie findet, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, im Leopold-Museum ist sie zu sehen,
bis
im ersten Untergeschoss.
Erste Untergeschoss bis zum 13. Juli.
Warte mal.
Ich glaube, das stimmt, bis zum 13. Juli. Über die beiden Kuratorinnen haben wir schon gesprochen, die Jane Carlier, die ja die Enkelin dieses berühmten Schiele-Forschers ist. und die Kirsten Jesse, die sich ja durch, in den letzten Jahren durch eine ganze Reihe von Kuratorentätigkeit schon ausgezeichnet hat.
Jetzt muss man natürlich sagen, ich meine, Egon Schiele, den kennt man vermeintlich, irgendwie hat man so das Gefühl, man weiß eh schon alles, aber ich habe mich und auch dich ertappt, wie wir dann unten im ersten Raum gestanden sind und sehr aufmerksam eigentlich die biografischen Tafeln gelesen haben. Ja. Und man muss sagen, das ist sehr, sehr gut geschrieben, es ist sehr prägnant, es sind wirklich die wichtigsten Stationen so umrissen. Und weil ich habe mir immer ein bisschen schwer getan jetzt mit der Gerti und der Edith. Ja. Ist jetzt die Gerti die Frau oder die Gerti die also die Gerti ist die...
Also die Schwestern sind die Gerti und die Melanie und die Frau ist die Edith und vor der Edith gab es die Walli.
Genau. Ja. So, das aber das war noch nicht die Frau. Das war die Freundin.
Freundin.
Also in diesem ersten Raum, und das ist auch irgendwie sehr auffällig, und ich habe es ja vorher schon ein bisschen gesagt, also ein paar frühe Bilder sind natürlich zu sehen, dieses Selbstporträt mit gesenktem Haupt.
Im Zwölferjahr.
Aus dem Zwölferjahr, da muss man sich also vergegenwärtigen, das malt er im Alter von 22 Jahren. Und das ist natürlich, wenn ich mir vorstelle, was ich mit 22 Jahren so auf die Reihe bekommen habe, ist das schon beeindruckend, nicht? Und da redet man ja vom Frühwerk und dann reden wir vom Spätwerk. Wann gibt es ein reifes Werk? Gibt es eine Phase im Werk von Schiele, wo man sagt, da ist er irgendwie so breit dahingelaufen?
Nein, breit dahingelaufen ist er nie, aber es ist natürlich faszinierend, was 10, 11 passiert, diese Ausformung eines derartig prägnanten Expressionismus, der ja kein Expressionismus in der Form ist, weil alles, was er aufs Papier bringt oder auf die Leinwand bringt, ja genau überlegt ist und nichts dem Zufall überlassen ist, aber im Ausdruck. Also dieses 10er, 11er Jahr ist natürlich mit seinen Lösungen wirklich grandios. Es gab auch immer wieder die Sicht der Dinge, dass durch diese Neulenkbacher Katastrophe, ihr wisst es alle, auch die uns zuhören, wissen das alle, dass Schiele 1912 in Neulenkbach verhaftet worden ist und dann zu 24 Tagen eingesperrt worden ist, weil er verdächtigt wurde, ein minderjähriges Mädchen verführt zu haben und pornografische Zeichnungen, so wurden seine Zeichnungen damals genannt, ausgestellt hat. Dass ihm das ein bisschen das Knack gebrochen hat. Mhm. Es gibt also ernsthafte Leute, die sagen, da mit dem Zeitpunkt, mit diesem Erleben ist es ein bisschen vorbei bei ihm. Ich glaube das nicht. Es ist mit der Jugend vielleicht vorbei oder mit der Unbekümmertheit vorbei. Aber künstlerisch, für mich öffnet er sich. Es gibt ja dann im 15er Jahr diese unglaubliche, fröhliche Öffnung, auch mit diesen breiten Bleistiftzeichnungen. Ich weiß nicht, wer schon im Museum dort war, aber da gibt es ja ganz außerordentliche, auch sehr skizzenhafte, wunderbare Lösungen. Er öffnet sich und er zieht durch bis zum 18er Jahr eine Entwicklung, die, und jetzt möchte ich auch darauf hinweisen, wir alle sind so ein bisschen gedrillt, den Schiele aufgrund seines Todes, seines Frühen zu beurteilen. Das war ein Unglück, ein Unfall, der Tod. Aber es war in seinem Werk und in seinen Bildern und in seiner Entwicklung keineswegs so, dass das jetzt alles auf diesen frühen Tod hinaus ist. Es ist also ein bisschen eine Üblichkeit, dass man, weil man aus dem Wissen der aus dem späteren Wissen viele Informationen hat, das dann so zuspitzt. Nicht? So wie die österreichische Kultur um 1900 unter dem Aspekt des Weltunterganges des Ersten Weltkrieges zu sehen war. Nicht? Also Experiment Weltuntergang oder sowas. Ich halte das für bis zu einem gewissen Grad für einen Holler, weil die alle miteinander nichts gewusst haben, dass es ist. Und der Schiele hat auch nicht gewusst, dass seine Frau Gertrud, dass die am 2. November oder am 1. November die spanische Grippe kriegt. Mhm. Und die hatten viele Ideen. Der
28. Oktober ist sie gestorben.
Oder 28. Oktober. Mhm. Er ist dann am 2. oder 3. gestorben. Aber sie hatte viele Ideen. Also diese entelektische Sicht des Werkes, weil er dann gestorben ist, ist ein Holler. Mhm.
Ja, es war, er ist ja nicht an Altersschwäche gestorben und konnte sich da vorbereiten, sondern es war, wie du sagst, fast ein Unfall. Es war die spanische Grippe.
Ja.
Die hat ja viele Menschen dahin gerafft. Es gibt natürlich, weil du jetzt schon gesagt hast, auch diese, es gab natürlich mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges schon auch einen, also historisch ein wichtiges Datum, direkt in der Mitte, im Jahr 1914. Wenn man jetzt, und man muss ja davon ausgehen, also er ist ja eingezogen worden, er war dann da und dort unterwegs für den Krieg.
Nie an der Front,
Gott sei Dank. Nie an der Front, aber ich denke mal, ich meine, ich kann mir das jetzt zum Glück nicht vorstellen, aber so etwas zieht sicherlich Energie, auch in dieser Schaffenskraft. Ist das etwas, und ich glaube, dieses Tagebuch von der Edith, das sie selber ja nicht Tagebuch, sondern Trostbuch nennt, hat ja sicherlich damit zu tun, dass diese Zeit auch des Einsatzes im Krieg eher geprägt war von großer Unsicherheit.
Ja, ich weiß
das aber. Das muss sich doch irgendwie, muss doch auch eine Rolle spielen.
Ich weiß auch nicht, ob das nicht so eine Interpretation der Kunsthistoriker ist, denn wenn man sich das Werk anschaut, es gibt natürlich dann plötzlich Porträts von Soldaten, aber das ist für mich schon die einzige Auswirkung in seinem Schaffen, denn alle seine Bilder haben eigentlich nichts mit dem Krieg und dem Tod zu tun. Ich glaube auch, dass er derartig mit sich und seiner Kunst beschäftigt war, dass ihm diese zugegeben äußeren Katastrophen, die da passiert waren, die ersten zwei Jahre waren ja der Krieg ja auch noch nicht so als Katastrophe empfunden worden, dass ihm das gar nicht so nahe getreten ist. Es ist vielleicht auch so eine, ich sage es jetzt noch einmal, Kunsthistoriker-Macke, man möchte die gesamte Geschichte, die wir heute viel besser wissen, dann als Einfluss sehen auf das Werk. Also für mich ist beim Schiele, bis auf diese Soldatenporträts, die wirklich interessant sind, oft
nicht sichtbar, aber dass das auf ihn persönlich einen Einfluss genommen hat, also das ich kann mir nicht vorstellen, dass das spurlos an ihm vorübergegangen ist.
Naja, die Quantität, dass er weniger malt, das stimmt. Er hat natürlich durch seine Versetzungen, er ist ja da immer im Raum Wien und dann einmal bis Prag und so weiter, immer irgendwo versetzt worden und hat alle möglichen Sachen machen müssen. Und er hat weniger gemacht, das stimmt, absolut. Er hat weniger gemacht, aber wenn er was gemacht hat, war der Krieg kaum Thema. Ich denke überhaupt, es ist diese... Natürlich ist das jetzt vielleicht auch ein Kunsthistoriker
gescheitert. Ja, du hättest, glaube ich, einen Text schreiben müssen in dem Buch, so wie das. Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir jetzt nicht gescheiter sind als das. Also ich glaube, sehr vieles wird ja auch in diesem Katalog.
Ja. Nein, aber ich möchte schon einen Satz sagen. Viel wichtiger ist diese Entwicklung für mich vom Zeichner zum Maler.
Darauf kommen wir ja noch. Aber wir sind ja eigentlich, wir haben ja eigentlich diesen Podcast bekommen, um diese auch Ausstellungen auch zu besprechen, wie sie auch rüberkommen für uns. Und ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen, also chronologisch uns vorarbeiten. Also von diesem ersten Raum haben wir ja gesprochen. Und dann geht's eigentlich so in einem schönen, breiten Schwung durch. Es gibt immer pro Saal ein bis drei Ölbilder und dann viele Papierarbeiten dazu.
Ja, die Ausstellung ist in so einzelne Kapitel geteilt, nicht? Frauen, Landschaften, Beziehungen und so weiter. Es gibt also, glaube ich, sieben oder acht Titel dazu. Und das wird halt abgearbeitet und in einer unglaublichen Fülle von wirklich schönen Zeichnungen und auch von unglaublich schönen Ölbildern, die ja da zu vorhanden sind, dokumentiert. Zum Teil auch etwas, was man sich vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen hat, können Dinge, die man nicht bekommen hat, zum Beispiel vom Belvedere, weil sie es nicht hergeben wollten, haben sie einfach eine große Reproduktion gemacht. Und das hat funktioniert auch. Mhm. Also ich habe da keinen Genierer,
dass mir das gefällt. Das ist aber, ja, ich meine, da haben wir dann auch kurz gesprochen, weil vielleicht ist das die Zukunft, ja, wenn irgendwann einmal die Bilder nicht mehr reisen dürfen, dass man, und wenn man heutzutage, gibt es ja schon so Ausstellungen, so immersive virtuelle Erlebnisse, die auch ohne das Original auskommen. Also ich fände es ein bisschen schade, weil ich glaube, man ist immer so trotzdem noch so ein bisschen ergriffen in Anbetracht des Originals.
Der Zauber, den man, wenn man da vor so einer Zeichnung steht und mit der Nase quasi 10 cm davor ist und sie denkt, der war jetzt auch 10 cm davor, nicht? Und mit einer Konzentration diese unglaublichen Dinge da geschaffen hat.
Aber in dem Fall, den du ansprichst, mit dem Bild, der Edith, mit dem Porträt der Edith aus dem Jahr 1718. Da gibt es ja die, also das Bild, das auch in der Ausstellung hängt, wo sie einen, wo ihr Kleid quasi malerisch aufgelöst ist. Ja, ja. Und das Belvedere hat ein paar Röntgenbilder gemacht, hat das Bild untersucht und ist draufgekommen, dass der Rock, das Kleid, so klassisch kariert war.
Ja.
Hat ausgeschaut wie die Dachschindeln beim Schiele.
Ja.
Und das wird irgendwie so als das Beispiel genannt, wie er sich hin entwickelt hat, weg von dem Bitzelten hin zum Großzügigen.
Ist für mich auch ein Schlüsselbild. Leider hängen diese beiden, Bild selber und
die
Konstruktion nicht nebeneinander. Denn es ist wirklich so, dass man bei der ersten Fassung, die er dann übermalt hat, sieht, wie sehr ihm noch die Linie interessiert, das Zeichnerische, dieser quadratische Rock und so weiter. Und wie sehr wenige Wochen später, das Bild entsteht, wie gesagt, im Winter 17/18, ist übrigens dann das erste Ölbild, das der Haberditzl, das die Österreichische Galerie damals in Belvedere ankauft, wie innerhalb von wenigen Wochen aus diesem noch immer von der Linie bestimmten Künstler einer wird, der voll in die Malerei aufgeht. Und sowohl der Stoff, die Stofflichkeit, wie der Hintergrund, wie das Inkanat, ist alles sehr viel wichtiger, die Malerei, man muss sich das auch dahingehend anschauen, als die natürlich noch vorhandene Zeichnung. Und das ist für mich ein unglaubliches Schlüsselbild. Auch die Frage, die gestellt wird, was wäre denn mit dem Schiele geworden? In diesen Bildern ist die Antwort, was mit ihm geworden wäre.
Ne? Das steht auch im ersten Raum in dem Text, dass das die große Frage ist, die sich natürlich alle wissen, die ganze Wissenschaft immer gestellt hat, was hätten wir noch erwarten können vom Egon Schiele, dass das natürlich unbeantwortet bleibt, aber, wie du jetzt sagst, wir bekommen eine Idee davon. Wir haben vor ein paar Monaten einmal gesprochen über ein spätes Klimt-Bild, die Dame mit dem Fächer. Im Belvedere, sind wir eigentlich auch zu dem Schluss gekommen, dass da eine Malerei zu sehen ist bei Gustav Klimt, die ein Versprechen war für die Zukunft.
Ja, nämlich das, was bei den wirklich guten Leuten ja passiert in dieser Zeit, diese Abwendung von der Linie, von der Zeichnung zur Malerei, dass die Abwendung vom Rationalen, vom Kopfigen zum Bauchigen. Diese mein altes Steckenpferd, diese beiden Kunstwollen, die ja schon auf den Riegel zurückgehen und dann bis hin zum Kandinsky, dass es diese beiden Kunstwollen gibt. Dieses Abstrakte, Zeichnerische und dieses Schönlebendige, die Sehnsucht nach Imitation. Also bei einem Klimt-Bild um 1905 ist also sowohl, oder 1907, ist die ganze Ornamentik natürlich total abstrakt, während das Gesicht mit einer impressionistischen Schönlebendigkeit gemacht ist, wie es besser gar nicht geht. Oder beim Kunstgewerbe, nicht? Diese karierten Geschichten von der Wiener Werkstätte, diese quadratischen vom Kolomoser oder vom Josef Hofmann, die funktionieren nur dann, wenn auch wirklich ein Apfel drinnen ist oder eine Blume drinnen ist oder Obst.
Sie diese müssen einer Funktion
zugeführt werden. Ja, und diese beiden Kunstwollen zum Ausdruck zu bringen. Und es passiert aber dann um 1910, 12, fängt der Kokoschka an, aber dann eben auch der Schiele und alle anderen, der Klimt auch, dass die Linie nicht mehr so interessant ist, dass das Kopfige, das Rationale nicht mehr so interessant ist und dann beginnt dieser unglaubliche
Expressionismus.
Farbexpressionismus. Mhm. Nicht? Aber wir tun das immer dem Böckel zuschreiben und dem frühen Kolleg. Aber Klimt und Schiele haben das auch gehabt.
Aber ich meine, können wir uns das dann wirklich so vorstellen, dass der Egon ein Porträt seiner Frau gemalt hat und sie halt in diesem Kleid gemalt hat, das sie wahrscheinlich anhatte, dieses karierte Kleid.
Ja.
Weil sonst wäre er ja nicht auf diese Lösung gekommen. Aber aus irgendeinem Grund, also warum hat er dann das übermalt? Warum hat er gesagt, wenn sie hatte, oder sie wird sie nicht umgezogen haben oder ein anderes Kleid angezogen?
Vielleicht hat er gesagt, zieht er was anderes
an.
Ich bei Männern oft so. Der Michi möchte was sagen.
Der Michi Horst hat eine Frage, die ich dann gleich wiederholen werde. Bitte, Michi.
Der Haberditzl hätte, der Direktor, der Belvedere hätte gesagt, er möchte anders gewandt.
Das steht vielleicht in dem Buch, in dem Katalog, das werden wir einem Faktencheck unterziehen. Also die Idee wäre, dass der Haberditzl gesagt hat, Egon, ich kaufe das Bild, aber der Rock darf nicht kariert sein. Interessant, werden wir uns anschauen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Museumsdirektor noch Einfluss nehmen.
Aber wenn das der Grund war, dass er in Richtung malerischer Lösung gegangen ist, dann hat er natürlich der Kunstgeschichte einen riesen
Gefallen getan. Dann wäre die Kunsthistoriker an der Entwicklung der Kunstgeschichte schuld. Das wäre ja ganz originell, nicht? Ja. Nein, also ich weiß nicht, wir werden das überprüfen. Mir gefällt die Geschichte andersrum ein bisschen besser.
Aber das ist kein Wunschkonzert.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob der, wenn der Habertitel schon einen Wunsch äußert, können wir doch auch einen Wunsch äußern, nicht? Aber die Tatsache ist, dass Schiele zum Beispiel in diesen späten Ölbildern, sind ja auch viele, die nicht fertig sind, der Innenfläche, also innerhalb der Linien eine derartige malerische Zuwendung widmet, die vorher keinesfalls zu sehen war. Natürlich gibt es schon bei den frühen Aquarellen dieses schnelle Aquarellieren mit dem Pinsel. Aber das ist eher ein expressionistischer Gestus, der durchaus sensationell ist. Aber was jetzt passiert, ab 16, 17, was sich ja auch schon in den Zeichnungen ankündigt im 15er Jahr, wenn die ganz offen werden, nicht?
Na, vielleicht ist aber auch, und man denkt natürlich bei dem Kleid der ersten Fassung auch an die Häuser. Die Häuserbilder aus Krumau, wo ja seine Mutter herkommt, das war vielleicht aber trotzdem dann ihm vielleicht zu referenziell an die Vergangenheit.
Ja, und auch ein bisschen an die Mode, ein bisschen an die Wiener Werkstätte, denkt man, an Leute wie den Beche oder auch an natürlich dadurch die Quadrate an Leute wie den Frühen. Also wer immer jetzt, ob das der Habertitzel angekündigt hat, er hätte es nicht gemacht, wenn er es nicht wollen hätte. Ja. Und wenn man sich bei diesen Bildern anschaut, zum Beispiel die Hände oder manches Inkarnat, gibt es direkte Brücken zu frühen Bildern vom Kolig, von frühen Bildern vom Feistauer. Ja. Diese ganz besonders, über ein Bild haben wir ja noch nicht geredet, über das unglaubliche Porträt.
Warte noch, da kommen wir ganz zum Schluss.
Nein. Albert Baris wollte ich sagen, ja.
wenn du jetzt sagst, es gibt unglaubliche Parallelen zu dieser Generation, die danach so ein bisschen übernimmt. Siehst du in dem, was der Schiele in diesen späten Jahren geleistet hat, eine Pionierarbeit, auf der dann die Generation danach wirklich aufbauen konnte? Oder?
Ich würde mal nicht von Generation danach sprechen, sondern
mit der Kolik
und Kolik waren alle die gleiche Generation. Er ist halt nur so relativ die gleiche Generation, er ist so früh gestorben. Er ist natürlich, das muss man schon sagen, neben dem Klimt ist er die allergrößte Begabung, die in dieser Zeit, in dieser Stadt herumfuhrwerken. Trotz Kokoschka, trotz dann Kubin, es gibt ja immer diese heilige Vierfaltigkeit, Schiele, Klimt, Kokoschka, Kubin.
Wobei der Kubin ja kaum in Wien...
Er war auf Besuch da und ist also nicht so sehr, aber war immer in Kontakt. Aber die wirklichen Weltklasse-Leute, das muss man sagen, ist der
Stadt. Herr Klein hat eine Frage.
Sind der Schiele und der Klimt.
Wie?
Gerstl. Der Gerstl. Ja. Der Gerstl ist natürlich eine außerordentliche Erscheinung. Ich glaube nur, dass er auf der Weltbühne, sage ich jetzt einmal, neben Munk und neben anderen Expressionisten eine sehr bedeutende Rolle spielt, aber nicht. Schiele und Klimt sind einfach Weltklasse. Mhm. Auch in der Rezeption, auch in der natürlich unterschiedliche Generation.
Und der Gerstl war halt gar kurz unterwegs.
Und nicht? Der Gerstl war eineinhalb Jahre wirklich expressiv unterwegs. Also
ich kann mich sehr gut erinnern an einen gemeinsamen Besuch mit Michi im Leopold-Museum, wo wir uns den Gerstl angeschaut haben, dieses Selbstporträt.
Ja,
und wir haben befunden, also der schönste Hoden der Kunstgeschichte. Also sein eigener rechter oder linker Hoden, das ist so wunderschön
das
gemalt.
Das nackte Selbstporträt.
Das Ei.
Nicht das vom blauen Hintergrund. Du hast recht, natürlich, der Gerstl ist eine wesentliche Figur, wirklich eine wesentliche. Aber ich möchte trotzdem noch einmal sagen, Klimt und Schiele sind eine eigene Kategorie. Und wenn du mich jetzt fragst, er hat an vorderster Stelle Dinge mitentwickelt, weil im 17er Jahr passiert es beim Klimt wie beim Schiele, dass plötzlich die Malerei so wichtig ist, nämlich die Farbe so wichtig ist, die Gestaltung über die Farbe so wichtig ist. Und dass der nächste Schritt dann zu sagen, so jetzt lasse ich die Linie überhaupt weg, beiden nicht mehr möglich war, weil sie beide gestorben sind, ist also als Malheur zu betrachten. Aber ich bin überzeugt, dass sowohl der Schiele als auch der Klimt ein, zwei, drei Jahre später offen gemalt hätten wie der Böckel, wie der Kolig und halt. Man kann sich gar nicht vorstellen, was da noch passiert wäre, aber die Geschichte ist so wie...
Wir laufen ja
und du wolltest, ich habe dich vorher gebremst, du wolltest das schon ansprechen, dieses Bild, das auch mehr oder weniger am Ende dieser Ausstellung gezeigt wird, ein Bild, das man sich eben nicht aller Tage anschauen kann,
weil es nicht in
Europa ist. Es kommt aus Minneapolis, ja. Aus dem Minneapolis Art Institute.
Das Porträt von
Albert Paris Gütersloh.
Aus dem 18er Jahr. Ein unglaubliches Ding, das, also würde man dem Schiele, wenn man, man ist direkt verwundert, dass so ein Blick in die Zukunft passieren kann. Ich kann nur raten, jedem hinzugehen, sich das Porträt anzuschauen, in seiner informellen Art und Weise rundherum, in seiner expressiven Verwendung von allem, was man sowohl malerisch, natürlich auch noch im Grafischen, aber ein unglaubliches Bild.
Wobei man kann ein bisschen schummeln, man muss nicht unbedingt ins Museum gehen, um sich das Bild anzuschauen, weil es hängt da in der Stadt auf das Ausstellungsplakat. Also es lohnt sich natürlich, und ich meine, das glaube ich, können wir an dieser Stelle auch betonen. Es ist eine Ausstellung, wir waren schon einmal dort vor ein paar Wochen. Wir haben uns nämlich die Biedermeier-Ausstellung angeschaut, über die wir auch einen Podcast aufgenommen haben. Und dann sind wir also noch runtermarschiert, eigentlich rauf, und sind einmal durchgelaufen und haben gesagt, also eigentlich sollten wir uns das noch einmal genauer anschauen. Und ich habe so das Gefühl, dass man wahrscheinlich noch einmal hingehen wird, oder? Hast du vor, dir noch einmal die Ausstellung anzuschauen?
Ja, auf jeden Fall. Allein die Zeichnungen sind es wert. Es sind so viele gute Zeichnungen, dass man... Und Aquarelle. Natürlich, wenn man jetzt über den Schiele, also wir wollen ja über die Ausstellung sprechen, aber wenn man über den Schiele spricht, gibt es natürlich unglaubliche Manierismen oder jedenfalls etwas, was wir heute als Manierismen bezeichnen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass es wirklich so ist. Ich möchte es jetzt noch einmal betonen, was ich vorher schon gesagt habe. Wir sind ja in unserer Zeit mit unseren persönlichen Schicksalen immer im Urteil. Und das ist ja nicht auf ewig gültig. Aber mir ist zum Beispiel heute aufgefallen, dass diese Manier, einen Kopf zu malen, dann lang breit zu lassen, dann unten zwei Hände. Und also den Betrachter dadurch alles ergänzen zu lassen. Also das kann auch ein bisschen nerven, wenn man so 7, 8, 9 Porträts nebeneinander sieht, die alle grandios gemacht sind, nicht? Sowohl in Zeichen als auch in der Farbe.
Ich meine, wir haben dann eh kurz gesprochen, ist es nicht so, dass alles irgendwann auch mal ein bisschen eine manieristische Phase hat? Ja. Wenn es so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird.
Ja.
Wir haben dann auch das Wort exaltiert verwendet.
Ein bisschen, ja. Aber das Interessante bei den guten Leuten ist, kaum ist es soweit, hören sie auf. Und der Schiele hört dann auch auf. Ne?
Ja.
Es ist dann, ich habe ja auch heute ein besonderes, bei dieser Ausstellung, eine besondere Zuneigung empfunden zum 15er Jahr. Da gibt es diese Bleistiftzeichnungen mit, wenn der Bleistift so nicht mit der Spitze aufgesetzt wird, sondern wenn er so gespitzt ist, mit der Breite dadurch, mit dem Kegel, mit der Kegelwand. Das sind Zeichnungen, die sind atemberaubend. Also mit einer, da gibt es zum Beispiel zwei Zeichnungen, er mit seiner Frau, also Schiele selber, Edith umarmend. Skizzen, die wahrscheinlich entstanden sind in 3 Minuten.
Ja.
Aber mit einer Sicherheit, mit einer Qualität, mit einer Stimmigkeit.
Mhm.
Also da sitzt man dann dort, das ist wie beim Mozart Konzert, wo man sagt, besser geht's nicht.
Ne?
Oh, ja.
Wenn man kritisieren möchte.
Ja, da gibt es auch was.
Wir wollen ja immer auch ein bisschen kritisieren, aber man muss da schon genau schauen. Also das, was natürlich auffällt, also wenn man jetzt sagt, es geht um die letzten Jahre, die Zeit des Umbruchs, dann sind ja immer wieder so in der Ausstellung platziert frühere Bilder, dieser Baum, dieser Herbstbaum im Wind.
Bewegt der Luft.
Bewegt.
Ja.
Dazu muss man sagen, so aus dem 12er Jahr fragt man sich, was tut denn das jetzt da? Aber es ist so schön, dass man sich freut, dass es da ist. Also das ist jetzt etwas, wo man sagt, okay, da kann man vielleicht didaktisch so ein bisschen sagen, aha, wird vielleicht auch erklärt im Katalog, aber es kann gar nicht genug schöne Bilder vom Egon Schiele geben.
Ja. Und die Titelfindung mit dem Umbruch ist natürlich auch eine journalistische, denn das Leben und die Entwicklung von Schiele war immer ein Umbruch. Also alle halben Jahr hat sich was verändert, alle Vierteljahr hat sich was verändert. Das jetzt in die Richtung zu tun, ist schon okay. Ich möchte auch sagen, es ist ein wunderbarer Katalog dazu erschienen, sehr, sehr umfangreich, auch sehr informativ, weil sie die Publikation des die Publikation des Tagebuches, des Trostbuches der Edith, ist schon einmal also schriftlich alles drinnen, wirklich bewundernswert. Da gibt es eine kleine Kritik. Ich halte es einfach nicht aus, wenn Bilder, Ausschnitte ganzseitig dann in einem Buch drinnen sind, nur ein Ausschnitt. Gerade beim Schiele, bei dem es so wichtig ist, wie der auf der Seite ist, der braucht das Blatt zu seinem Kunstwerk. So, und wenn man jetzt, ja, das finde ich schrecklich.
Aber das also,
ist
nur so am Anfang.
Ja, trotzdem. Also das ist eine, da müsste man den Grafikern irgendwie näher treten. Die
schauen wir mal,
wer ist der Grafiker? Es sind zwei Damen, ja. Sondern wunderbares Layout, alles ja. Sehr schön gemacht, aber dieser Missbrauch der Kunstwerke ist das. Das ist ein Missbrauch der Kunstwerke. Das funktioniert, weil das ist so auf dem Blatt auch, da kann man auch die Schrift dazu machen. Ja. Aber wenn dann da drinnen so ein Kopfausschnitt genommen wird und so weiter, den man dann gar nicht lesen kann.
Aber das ist Werbung. Ja, das ist Marketing. Ja. Wir finden den Katalog trotzdem schön. Super.
Also, wir haben sogar zwei gekauft.
Wir haben zwei gekauft, weil wir einen nämlich verlosen möchten. Und wir würden den jetzt nicht verlosen, wenn wir ihn nicht auch schön fänden.
Ja.
Also hier steht drinnen, der erste Live-Podcast, ausgesprochen Kunst, Giese Senior.
Bin ich, nicht der. Ja.
Giese Junior sprechen über den späten Egon Schiele im Leopold-Museum. Dann haben wir beide noch unseren Namen drunter gesetzt und wir wünschen natürlich viel Freude bei der Lektüre dieses Kataloges. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wir haben gestern so herum überlegt, jetzt nach Quizfragen, nach Fragen, die man beantworten muss.
Na, heute geht's, weil der Helmut 2
ja, oder nicht. Der Helmut da ist nicht da, alle anderen haben eine Chance. Haben wir uns eigentlich dann geeinigt auf eine Frage? Weil normalerweise stellt die Frage immer der Christoph und deswegen.
Ja, ihr könnt schon jetzt auch eine Frage stellen, wenn sie nicht beantwortet wird, weil sie zu schwer ist. Also ist nicht so schwer.
Behalten wir uns den Katalog.
Da behalten
da
wir
kommt er in Checkpot.
Es gäbe so gemeine Fragen, wie hieß der. Das ist jetzt nicht die Frage. Wie hieß der Vormund von Schiele? Michi nicht. Michi, nein. Es gilt nicht die Frage. Der Chihacek ist es, nicht? Ja. Genau. Ja. Die gilt noch nicht. Aber wir einigen uns vielleicht auf den Geburtsort seiner.
Nein. Jetzt geht es auch nicht mehr.
Jetzt geht es auch nicht mehr, ja. Schwierig. Bitte?
Jetzt werden die Fragen schon vorgeschlagen.
Nein, jetzt machen wir eines ganz einfach. Was ist der Mädchenname seiner Frau Edith?
Herr Mondl, oder? Das habe ich von dir gehört.
Ja.
Sehr schnell.
Ja, das war geschwind. Nein, zur Ausstellung selbst möchte ich noch einmal sagen, sie ist absolut sehenswert. Sie bietet so eine Fülle an Schaulust, Möglichkeit an Schaulust, Möglichkeit auch an dem Verfolgen dieser unglaublichen Fertigkeit dieses Mannes. Mhm. Es sind ja auch einige Künstler hier, da brauche ich ja nichts erzählen, aber wie da mit einem Strich, ohne abzusetzen, Dinge gemacht werden manchmal, die dann bei aller, unter Anführungszeichen, jetzt nicht Genauigkeit, aber trotzdem 100% stimmen und genial sind. Natürlich gibt es so ein paar das ist Anne Kalleblatt, so Babybilder, wo die Hände dann ein bisschen botschert sind. Ne? Ja, genau. Und natürlich ist es so, dass es Dinge gibt, die einem weniger gelingen, auch dem Schiele weniger gelungen sind. Aber insgesamt sind so unglaubliche Blätter dort um den positiven Aspekt jetzt noch zu nennen, was Sie zuerst so manieristisch genannt haben, dass er so auslässt. Er weiß natürlich ganz genau, wie das Auge funktioniert, die Physiologie des Auges. Wenn wir wohin schauen, was wir als erstes wahrnehmen bei einer Geschichte, bei einer Landschaft, bei einem Stillleben und so weiter, das zeichnet er. Die anderen Dinge lässt er weg. Und weiß natürlich, dass wir, und es ist eine Einladung auch an uns, dass wir das ergänzen sollen, weil wir sollten ja.
Tut's jeder, glaubst du, gleich ergänzen? Ist das etwas, was...
Naja, wenn du's...
Weil wir haben da irgendwie so an dem Beispiel, da gibt es ein Porträt eines russischen Soldaten, glaube ich, der, wo die rechte Hand fehlt.
Ja.
Und da haben wir dann gerätselt, macht er das aus formalen Überlegungen oder war das vielleicht ein versehrter Soldat? Also das kann ja alles Das ja. wissen wir halt jetzt nicht. Aber ich bin halt der Meinung, dass wir, ja, jeder schaut mit den eigenen Augen ja. da drauf. Und jeder macht auch immer so ein bisschen eine eigene Interpretation. Ja. Und dein Netz an Informationen ist ein bisschen anders als meines. Und wenn jetzt eine Besucherin kommt aus dem fernen Ausland und mit dem Chile noch nie was zu tun hatte, die geht ja ganz anders wieder, ja. wieder drauf. Also, aber ich glaube, das wirkt wahnsinnig überzeugend. Es ist eine Ausstellung, die eigentlich auch permanent zu sehen sein könnte. Es ist sowas ja. wie ein, es passt dort einfach natürlich dort wunderbar hin.
Ja. Und auch als Ausstellung etwas, wir alle, die wir hier sitzen, haben wahrscheinlich schon viele, viele, viele Chile und viele Chile-Ausstellungen gesehen. Das Wunderbare ist, dass wir mit jedem Jahr fünft, wo wir wachsen oder so, oder uns was verändert, ja auch einen anderen Zugang haben. Nicht? Sonst ging man ja auch nicht immer wieder in ein gleiches Konzert. Man tät sich nicht immer wieder einen Mozart anhören oder einen Richard Strauss. Oder.
Aber schon
oder,
auch, ne?
Nein, weil man natürlich mitwächst und immer wieder was Neues sieht. Mhm. Und so wie so eine Ausstellung, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, so eine Ausstellung, das kollektive Anderssehen dieses Werkes im Vergleich zu vor 25 Jahren dokumentiert, so ist auch unser Zugang immer ein anderer. Ne?
Und es ist ausschließlich Chile in der Ausstellung, muss man sagen, es sind keine, es ja. ist so, was sehr oft gemacht wird, dann so, dass man noch ein bisschen was dazuhängt, aber in dem Fall kommt der Chile ganz nur mit Chile aus.
Ja.
So Kunstgewerbe
steht umeinander. Ja. Also steht ein bisschen Colombo. Mhm. Nein, das ist nicht dort. Nein, das war woanders. Ja.
So abschließend, lieber Vater.
Ja, lieber Sohn.
Wenn ja, du also, dir jetzt eines aussuchen könntest. Oder sagen wir zwei.
Ich würde mir den Gütersloh aussuchen sofort. Und ich würde mir als zweites aussuchen. Naja, ich würde mir das Doppelporträt aussuchen, aber das sind ja zwei Bilder.
Mhm. Also das ist natürlich nämlich der Trick.
Das mit der Walli, das ja so ein Problem war, dass so lange New York war. Mhm. Nein, ich würde mir das Bäumchen mit bewegter Luft aussuchen. Okay. Ich würde mir alles aussuchen.
Also ich würde mir auch, also mich hat heute sehr beeindruckt, dieses Selbstporträt mit gesenktem ja. Haupt von 1912. Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mit diesem Bild lebe. Das würde mir, glaube ich, gut
nicht lang, zu mir passen. Etwas holen, ja. Ja.
Und dann bin ich bei dir auch Porträt Albert Paris Gütersloh, aber einzig und allein, um es hierher zu bekommen, für Österreich zu sichern, ja. damit man es nicht mehr nach Minneapolis zurückschicken
muss. Aber es gibt auch so unglaubliche, da gibt es ein Aquarell, wo sich eine Frau eine Bluse auszieht, eine blaue Bluse. Mich hat das sicher im Kopf. Ne? Ja, also, oder diese zwei Selbstporträts mit seiner Frau, diese Zeichnungen. Ja, der Michi hat jetzt gesagt, man sieht das Motiv nicht. Das ist ja oft auch die Qualität eines Blattes oder eines Bildes. Mhm. Wir zum Beispiel, wenn wir Bilder anschauen, drehen es oft um, damit wir nicht gestört sind durchs Motiv, sondern die Verteilung auf der Fläche sehen. Mhm. Also wenn wir das professionell machen. Nicht? Und bei dem, man sieht am Anfang...
War selten der Fall.
Nein, weil meistens Begeisterung dabei ist. Die Professionalität kommt immer hinten nach. Aber es ist, wie der Michi sagt, es ist oft so, gar nicht noch lesbar, ist es schon spannend. Mhm.
So, das Schwierigste an einem guten Gespräch ist es zu beenden.
Ja.
Aber es muss sein. Es ist am Freitag, der 16. Mai. Wir sind am Start ins Wochenende. Mhm. Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl in das Wochenende, weil jedes Mal, es ist nämlich eines, sich eine Ausstellung konzentriert anzuschauen. Und das machen wir, seitdem wir diesen Podcast ja. machen. Man kriegt so viel mehr raus. Und dann noch einmal darüber zu sprechen, ist noch einmal spannend.
Ja.
Und wenn man das Ganze dann auch mit einem Publikum teilt, auch live hier vor Ort, ist es umso schöner. Und ich würde sagen, das machen wir wieder, oder?
Ja.
Einen Live-Podcast. Also vielen Dank fürs Kommen und dir fürs Gespräch.
Danke. Ich sage danke.
Ja, wenn man kurz Revue passieren lassen möchte, wie die Gefühle jetzt sind bezüglich des Live-Podcasts. Also hörbar natürlich schön, der Applaus im Anschluss. Das hat man natürlich bei einer Studioaufnahme nicht. Ich fand aber auch, dass das Gespräch, und man muss natürlich jetzt auch sagen, haben jetzt nur die genossen, die auch tatsächlich live vor Ort waren. Es hat sich nach unserem Gespräch noch eine sehr interessante Diskussion entwickelt. Und ich kann nur jedem und jede raten, das nächste Mal, wenn wir so etwas machen, vorbeizukommen. Wahrscheinlich dann wieder in die Akademiestraße, weil die spannenden Dinge, die passieren oft, wenn der Stopp-Knopf gedrückt ist. Danke auf jeden Fall wie immer an meinen Produzenten Matthias Jakesic und an Sarah Scherer für ihre herrliche Stimme. Wir machen das wieder. Bei meinem Vater möchte ich natürlich bedanken, dass er sich auch immer bereit erklärt, mit mir jeden Blödsinn auch dann zu machen. Und wir hoffen, dass wir damit Freude bereiten können. Und ich finde es eine schöne Ergänzung zu unserem sonstigen Programm. Wir hören uns auf jeden Fall in 2 Wochen wieder. Ciao.